Menschheitsgeschichte auf eine unerträgliche Diktatur, die Millionen Menschen das Leben gekostet hat und diese ermordet hat. Unsere Demokratie ist eine wehrhafte Demokratie. Unser Grundgesetz kennt Instrumente und kennt einen klaren Auftrag. Und dieser Auftrag lautet, sich gegen jeden mit aller rechtlichen Konsequenz zu wenden, der es unternimmt, eben diese freiheitlich-demokratische Grundordnung in diesem Land außer Kraft zu setzen. Und das ist die Gemeinsamkeit zwischen allen Extremisten. Und sie haben alle auch eins gemeinsam, sie machen dabei vor Menschenleben nicht Halt. Jegliche Formen des Extremismus haben leider in der deutschen Nachkriegsgeschichte Menschenleben gekostet. Und es war immer klar, und es wird klar sein und es wird klar bleiben, dass die Mehrheit dieser Gesellschaft sich in aller Konsequenz gegen solche extremistischen Bestrebungen wendet und sich ihnen mit aller Konsequenz entgegenstellt. Das beginnt im Bereich der Bildung, das beginnt im Bereich der Wertevermittlung, aber es geht weiter, und das ist in dieser Debatte mehrfach angesprochen worden, auch bei der Frage, wie wir mit Veränderungen der Medienlandschaft umgehen können. Wir haben 1949 in unsere freiheitliche Verfassung die Presse- und Rundfunkfreiheit verankert und gleichzeitig den Bereich privater Medien hochreguliert, das private Fernsehen damals sogar nicht zugelassen. Niemand wird bestreiten, dass Deutschland zwischen 1949 und den 80er Jahren eine Demokratie war. Und wenn wir eine wehrhafte Demokratie haben, dann ist jetzt spätestens der Zeitpunkt, dass sie aufwachen muss gegen die Radikalisierung, die in sozialen Netzwerken stattfindet, und das Primat der Politik unter Achtung der Meinungsfreiheit an dieser Stelle gemeinsam mit unserem Wertekonstrukt konsequent durchsetzt. Auch das ist eine Lehre dieses schrecklichen Verbrechens aus Mannheim. Deswegen müssen wir gemeinsam dafür kämpfen, dass wir in Zukunft gemeinsam nicht mehr gedenken müssen, weil Menschen im Einsatz für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ihr Leben verloren haben. Herzlichen Dank.
Für die Freien Wähler spricht der Abgeordnete Dr. Streit.
Vielen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Was ist los in Deutschland? Anlässe, über die Wehrhaftigkeit unseres Rechtsstaates zu diskutieren, hat die jüngere Vergangenheit in unschöner Regelmäßigkeit geliefert. Dabei ist dem Irrsinn keine Grenze gesetzt. Reichsbürger träumen vom Umsturz, Rechtsradikale von Deportationen und Islamisten vom Kalifat auf deutschem Boden. Letztere erfreuen sich des Verständnisses politischer Akteure, deren kulturelle Sensibilität nicht einmal bei Gewaltaufrufen oder der Forderung nach der Vernichtung Israels endet. Was ist los in Deutschland? Bei den Bürgern herrscht Unverständnis darüber, wieso der offensichtlichen Veränderung des bundesrepublikanischen Alltags nichts außer einer Kondolenz in Dauerschleife entgegengesetzt wird. Aber es bedarf keiner soziologischen Ausbildung, um die politische Lähmung unserer Zeit zu verstehen. Wenn man sich uneins über den Feind ist, können schwerlich Ziele für Gegenschläge ausgemacht werden. Während wir im Zuge der Präsidentschaftswahlen in Amerika über die Zerrissenheit der USA sprechen, übersehen wir, dass die Polarisierung der deutschen Bevölkerung ähnlich weit vorangeschritten ist. Zunächst brannten in Amerika die Ivy League-Universitäten und nun Hochschulen in Leipzig und Berlin. Offen zur Schau getragener Antisemitismus in unseren Bildungseinrichtungen und auf unseren Straßen. Was ist los in Deutschland? Was ein klarer Fall für hartes Durchgreifen wäre, ist im Deutschland des 21. Jahrhunderts jedoch eher Anlass, sich in haarspalterischer Ursachenforschung zu widmen. Das liegt nicht zuletzt an einem erheblichen Teil der Professoren selbst, wohlgemerkt nicht allen, die wahlweise mit Verständnis oder Bestärkung auf die hasserfüllten Botschaften der Demonstranten reagieren. Doch wenn die Ideale vieler Köpfe der bildungsbürgerlichen Oberschicht aus den Lehren des Postmodernismus entspringen, mit Ablehnung von Wissenschaft, Vernunft und Freiheit, dann kann man von der restlichen Gesellschaft nicht erwarten, einen Wertekanon zu teilen, der sich vom christlichen Glauben, römischen Recht und griechischer Philosophie ableitet. Die Lehre dieses Relativierens, die weder richtig noch falsch kennt, gedeihen in dieser Lehre des Relativierens, die weder richtig noch falsch kennt, gedeihen Extremisten jeder Art und degradieren die Mitte der Gesellschaft zum immer bedeutungsloser werdenden Zuschauer. Die Bürger dieses Landes erwarten zu Recht, dass politische Entscheidungsträger Maßnahmen zur Eindämmung vom täglichen Wahnsinn ergreifen. Allerdings wird all das ins Nichts laufen, wenn uns die notwendige weltanschauliche Selbstverordnung nicht endlich gelingt. Meine Damen und Herren, ja, Freiheit und Rechtsstaat verteidigen. Aber was wir jetzt benötigen, ist ein neuer Gesellschaftsvertrag, der die berechtigten Bekenntnisse zum Grundgesetz ergänzt. Es geht um die Frage, wie wir in Zukunft zusammenleben. Unter dem Deckmantel eines falsch verstandenen Schutzes der Demokratie haben wir die Grenzen dessen, was im Sinne der Aufrechterhaltung einer offenen Gesellschaft zu ertragen ist, immer weiter verschoben. Was ist los in Deutschland? Von zügellosen Unverschämtheiten, die die sozialen Medien zum Wilden Westen 2.0 machen, über einen AfD-Europaabgeordneten, der die Machenschaften der SS-Schergen relativiert, bis zu einem seit 10 Jahren abgelehnten Asylbewerber, der einem Polizisten in blinder Raserei auf den Staat, der ihm Schutz gewährt, ein Messer in den Nacken rammt und damit letztlich ermordet. Wir können es uns nicht länger leisten, kopfschüttelnd am Rand zu stehen und auf die Komplexität der Welt zu verweisen. Aber wir müssen endlich zu einem grundlegenden Verständnis zurückkehren, was Recht und Gesetz ist, und kein Gedankenkonstrukt zur Diskriminierung derjenigen, die die Regeln des demokratischen Zusammenlebens als einschränkende Schikane betrachten. Es liegt natürlich in erster Linie an den Regierungstragenden, die offenkundigen Missständnisse in unserem Land zu beseitigen. Dafür müssen sie allerdings zuerst von allen erkannt und benannt werden, ohne Verständnis für Unverständliches aufzubringen. Was ist los in Deutschland? Um die Handlungsunfähigkeit der Bundesregierung in einem Bild zusammenzufassen, sage ich frei nach Friedrich Dürrematt: Deutschland ist ein Pulverfass und das Rauchen nicht verboten. Es kommen Schicksalsjahre auf Deutschland zu. Staat und Gesellschaft müssen wehrhaft und standhaft sein. Und ich schließe deshalb mit Karl Poppers Worten: Keine Toleranz den Intoleranten.
Wir dürfen weitere Gäste im Landtag begrüßen. Das sind zunächst Schülerinnen des Friedrich-Magnus-Schwert-Gymnasiums aus Speyer, die 11. Jahrgangsstufe. Herzlich willkommen bei uns. Und es sind Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis 13, Remagen, Sinzig, Bad Breisig und im Prohltal. Herzlich willkommen bei uns. Jetzt haben noch 3 fraktionslose Abgeordnete das Wort. Vorab der Hinweis: Die Redezeit beträgt maximal 3 Minuten. Zunächst der Abgeordnete Joa.
Herr Präsident, liebe Kollegen, Herr Dr. Streit, Sie haben recht, Deutschland ist gespalten und die Menschen stehen sich zunehmend unversöhnlich gegenüber. Wir sollten uns fragen, woran das liegt. An Demokratie, die lebt vom Wettstreit, die lebt auch von harter Debatte, aber sie lebt gerade nicht von Ausgrenzung und Diffamierung abweichender Meinung. Wir sollten uns die Frage stellen, ob der zunehmende hysterische Politikstil der letzten Jahre unsere Demokratie und Gesellschaft wirklich weiterbringt. Zu einem Demokraten gehört es auch, Fehler zugeben zu können. Die Vorgänge in Mannheim, Saarbrücken, Frankfurt, gerade in den letzten Tagen, die explodierenden Sozialkosten, die Brandrede vom Chef der Deutschen Börse und mancher wird der parteiübergreifend und kleinheimlich sich insgeheim auch schon mal gefragt haben, ob diese Politik noch langfristig verantwortbar ist. Millionen Menschen, Deutsche, aber auch immer mehr Migranten, haben genug von dieser Politik. Sie möchten gute Arbeit, ein sicheres Leben und Zukunft für ihre Kinder. Sie wollen keine grob fahrlässige Schädigung unserer Wirtschaft, keine Zerstörung des Verbrennungsmotors, kein Gender, keine Transformation ihrer Heimat. Kein kaputtes Bildungssystem, in dem immer weniger Kinder Deutsch können und Kinder ohne Migrationshintergrund zunehmend die Minderheit stellen. Die Bürger können nicht mehr verstehen, warum Millionen Fremde mit mehrheitlich tiefster Verachtung gegenüber Juden in unser Land gelassen wurden und werden. Und warum tausende Islamisten ungestört demonstrieren und das Kalifat fordern. Die Menschen wollen nicht noch höhere Steuern, Kranken- und Sozialversicherungsbeiträge. Sie wollen keine ungesteuerte Massenmigration mehr, keine faktische Übernahme durch den Islam und auch keine Energiewende, die Jobs und Wohlstand gefährdet. Sie wollen keine Millionenausgaben für einen Kampf gegen Rechts, der bewusst nicht unterscheidet zwischen gewalttätigen Rechtsextremisten und bürgerlichen konservativen Rechten. Nein, liebe Kollegen, das rot-grüne Gesellschaftsmodell, der linksgrüne Zeitgeist, er vergeht. Die Menschen befreien sich zunehmend aus dem geistigen Gefängnis, welches sie errichtet haben. Und genau gegen diesen neuen politischen Wandel und nicht für unsere Verfassung und für Meinungspluralität kämpfen Sie, liebe SPD und Grüne, verzweifelt an. Ihr angebliches Ziel des Schutzes unserer Verfassung ist vorgeschoben. Sie wollen nicht erkennen, dass Sie selbst es waren, die die Spaltung der Gesellschaft und den Umgang mit anderen Meinungen immer mehr vorangetrieben und eskaliert haben. Der Großteil Europas ist bereits vom politischen Wandel erfasst. Doch Sie glauben immer noch, alle anderen wären die Geisterfahrer. Wir brauchen eine Demokratie, die die Freiheit sucht. Eine Demokratie der gleichen Chancen. Eine Demokratie, die die Probleme nicht unter den Teppich kehrt, die den Unmut weiter Bevölkerungsteile nicht stigmatisiert. Und ich komme zu Ende. Wir brauchen die Konzentration auf das Wesentliche. Es ist höchste Zeit dafür. Sollte Ihre Lösung darin liegen, den Kampf gegen Rechts zu verschärfen, die Sozialsysteme weiter zu fluten, die Wirtschaft weiter zu vertreiben, dann kann ich Ihnen versichern, Sie machen einen historischen Fehler, für den das Land und seine Bürger teuer bezahlen werden.
Jetzt hat der fraktionslose Abgeordnete Frisch das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, das von einem afghanischen Zuwanderer verübte Massaker von Mannheim war der vorläufige Höhepunkt einer langen Reihe islamistisch motivierter Gewaltverbrechen in unserem Land. Es ist ein Menetekel für die verfehlte Migrationspolitik der vergangenen 10 Jahre, für die CDU, SPD, Grüne und FDP die Verantwortung tragen. Wie sehr der Islamismus in Deutschland bereits erstarkt ist, ist auf bundesdeutschen Straßen längst nicht mehr zu übersehen. Ein aufgepeitschter und gewaltbereiter Mob fühlt sich so sicher, dass er sich zu Tausenden zusammenschließt, um seinen Hass auf Juden und Ungläubige öffentlich zu zelebrieren. Forderungen nach Scharia und Kalifat, von blankem Antisemitismus gekennzeichnete Demonstrationen und unverhohlene Drohungen gegen unseren Staat und die Werte unserer Gesellschaft prägen das Bild. All das begleitet von widerwärtigen Szenen an deutschen Universitäten, wo sich Linksextremisten und Steinzeit-Islamisten in ihrer gemeinsamen Feindschaft auf jüdisches Leben verbünden. Hinzu kommt eine weitgehend unter dem Radar verlaufende Entwicklung in unseren Schulen. Eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen hat ergeben, dass für mehr als 2/3 der befragten muslimischen Schüler die Regeln des Korans wichtiger sind als die deutschen Gesetze. Knapp die Hälfte glaubt, dass ein islamischer Gottesstaat die beste Staatsform sei. Über 30% hält Gewalt gegen Kritiker ihrer Religion für berechtigt. Schulen sind vielfach längst Orte, in denen der Islam vorherrscht und Anpassung erzwingt. In Fragen der Religion, der Kleidung, im Sport. So der deutsch-türkische Islamkritiker Ali Utlu. Nach einer Umfrage des Zentrums für Islamische Theologie Münster betrachtet selbst unter angehenden Islamlehrern jeder 3. die Juden als seine Feinde. Ein 1/4 befürwortet die Einführung der Scharia in Deutschland. Schließlich drohen anhaltende Zuwanderung aus dem islamischen Kulturkreis und hohe Geburtenraten in muslimischen Familien, unser Land unumkehrbar und drastisch zu verändern. Meine Damen und Herren, das furchtbare Blutbad von Mannheim ist einer von unzähligen Folgeschäden der kulturellen Selbstaufgabe, der verordneten Missachtung des eigenen und der politisch gewollten Masseneinwanderung durch den geduldeten und geförderten millionenfachen Missbrauch des Asylsystems. Dass Politik und Zivilgesellschaft sich angesichts dessen immer noch im Phrasendreschen und Relativieren üben und gleichzeitig den undifferenzierten Kampf gegen alles rechts von der Mitte als Ablenkungsmanöver forcieren, ist fatal. In Wahrheit gibt es nur eine logische Konsequenz aus der messerklingenscharfen Realität, die wir gerade erleben. Eine migrationspolitische Kehrtwende, die Deutschlands Grenzen für illegale Migration schließt, die sozialen und finanziellen Zuwanderungsmagnete abstellt und die Signale auf Abschreckung und Rückführung stellt. Leider habe ich erhebliche Zweifel, ob die politisch Verantwortlichen, einschließlich der CDU, dies wirklich verstanden haben und ihren hehren Worten nun endlich Taten folgen lassen. Dankeschön.
Und jetzt hat der Fraktionsabgeordnete Hartenfels das Wort.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frau Schellammer hat eigentlich die entscheidende Frage am Ende ihrer Rede gestellt. Was hätte die Tat von Mannheim verhindern können? Und wenn man sich die Debatten der letzten Tage anschaut und die Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, dann sollten wir die nochmal ganz in Ruhe überprüfen, ob die Mannheim hätten verhindern können. Und ich nehme die Regierungserklärung von Herrn Bundeskanzler Scholz und greife mal 3 Maßnahmen von 4 auf, die er vorgeschlagen hat, und dann prüfen wir einfach mal. Die eine Maßnahme ist, straffällige Asylbewerber künftig auch wieder nach Afghanistan und Syrien abzuschieben. Ja, das kann man machen. Aber die Tatsache ist einfach, dass der junge Afghaner kein straffällig gewordener Asylbewerber war. Er ist nicht aufgefallen. Das heißt, diese Maßnahme hätte Mannheim nicht verhindert. Nehmen wir einen zweiten Vorschlag. Terroristische Straftaten, die verherrlicht werden, sollen auch als Abschiebegrund herhalten können. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, sage ich mal. Aber auch hier ist es leider so, dass der junge Afghane seit 9 Jahren in Deutschland nicht irgendwo auch im Netz aufgefallen ist, irgendwelche terroristischen Straftaten zu verherrlichen. Also auch diese Maßnahme wird zukünftig eine Tat, diese mörderische Tat von Mannheim, nicht verhindern. Und hat Scholz angekündigt, und das passiert ja immer phlegmatisch, wenn wir solche aktuellen Debatten dann haben, zu solchen verrückten und schlimmen und verbrecherischen Straftaten haben, Zitat Herr Scholz, wir werden das Strafrecht gezielt schärfen und solche hinterlistigen Überfälle härter bestrafen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Glauben wir wirklich, dass dieser junge Afghane mit dieser Wahnsinnstat sich hätte von abhalten lassen, wenn er vorher mal ins Strafrecht reingeguckt hätte und festgestellt hätte, dass er noch härter wie sowieso schon bestraft worden wäre? Ich glaube, die 3 Beispiele zeigen, das sind alles Maßen, das kann man machen. Aber es sollte auch nochmal deutlich machen, es geht hier nicht um Aktionismus, sondern bezogen auf Mannheim sind das alles 3 Forderungen, die hätten uns da nicht weitergeholfen. Weil bei allen 3 Forderungen ist dieser junge Afghane, der seit 9 Jahren hier lebt, der sich integriert hat, der eine deutsche Frau hat, der 2 kleine Kinder hat, er ist nicht aufgefallen. Und trotzdem ist diese Tat passiert. Und deswegen, wenn überhaupt, müssen wir über viel vorbeugende Maßnahmen, über viel Sensibilität reden bei dem Thema. Und deswegen möchte ich nochmal deutlich machen, wie gewalttätig wir als Gesellschaft in Gänze eigentlich sind. Weil vor wenigen Tagen wurde hier der Bericht veröffentlicht zum Thema häusliche Gewalt. Und wenn man sich das anschaut, also Gewalt mitten in unserer Gesellschaft, diese Zahlen, ich will sie immer nicht glauben, wenn ich sie lese. 2023, 250.000 gewalttätige Übergriffe in den deutschen Schlafzimmern und Wohnzimmern. 250.000. Dabei 331 mit Todesfolge in Deutschland im letzten Jahr. Das ist fast jeden Tag eine Todesfolge. Und das sind zu 80% Frauen. Und ich möchte einfach nochmal daran erinnern, wie wichtig es ist, dass wir von grundsätzlicher Art uns darüber Gedanken machen, wie wir in vielen, vielen Bereichen deutlich friedlicher und mit weniger Gewalt miteinander umgehen.
Nächster Redner ist der Staatsminister, Herr Ebling. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, wir haben 75 Jahre Grundgesetz gefeiert und wir haben allen Grund zu feiern. Es ist eine wunderbare Verfassung. Es ist ein wunderbares Grundgesetz. Es gibt uns wunderbare Werte. Es sichert uns Freiheit, es sichert uns Demokratie. Wir können reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir müssen keine Angst haben vor Verfolgung. Alles das sichert dieses Grundgesetz. Es bettet uns ein in Europa. Es bettet uns ein in eine hoffentlich in Zukunft friedlichere Welt. Und es gibt uns den Stolz, dass wir aus den Lehren des verbrecherischen, barbarischen Naziregimes die richtigen Konsequenzen gezogen haben. Ein Grund zu feiern, der auch Anlass dafür war, dass alleine in diesem Jahr, nachdem Fantasien über Remigration aus rechtsextremistischen Kreisen in Deutschland publik wurden, dazu führten, dass über 1 Million von Menschen sich plötzlich auf den Straßen wiedergefunden haben, Menschen aus der Nachbarschaft, Menschen, die im besten Sinne des Wortes wie du und ich eines deutlich machen wollen. Wir wollen diese Freiheit, wir wollen diese Demokratie, wir sind bereit, sie zu verteidigen. Und die überwiegende Mehrheit in diesem Lande, in Rheinland-Pfalz und in Deutschland, steht zu dieser Demokratie, steht zu diesem Grundgesetz und ist auch bereit, dafür zu kämpfen. Und das ist eine gute Bilanz bei 75 Jahren Grundgesetz. Aber es ist nicht wegzudiskutieren, und das zeigt auch die Debatte, die Verfassung hat auch mehr als nur ihren Schutz verdient. Sie hat immer mehr auch Aufgaben bekommen, um sich vor denen zu schützen, die diese Verfassung nicht wollen, sie überwinden wollen, ja, sie sogar offen bekämpfen. Und deshalb ist es gut, dass unser Frühwarnsystem, unser Verfassungsschutz an dieser Stelle herausragend funktioniert. Corona, der Überfall Russlands auf die Ukraine, der Terror der Hamas, das sind weltpolitische Zäsuren, 3 an der Zahl in weniger als 5 Jahren. Und die Folgen für die Demokratie, sie sind für uns alle spürbar. Wir haben mehr Feinde. Wir haben sie von außen inzwischen. Wir reden anders über Spionage, über das Ausspionieren von Unternehmen, von demokratischen Parteien, wie es gerade ganz aktuell bei dem Cyberangriff auf die Christlich-Demokratische Union feststellbar ist. Und wir reden leider über mehr Feinde auch von innen, die sich gegen diese Demokratie richten. Mit immer mehr Erzählungen, mit immer mehr Verschwörungen und Mythen, mit immer mehr Hetze und mit immer mehr Hass, insbesondere im Internet, gegen Andersdenkende. Alles Worte, die in der analogen Welt den Boden für schwere Gewalttaten bereiten. Taten gegen Menschen jüdischen Glaubens, Taten gegen Menschen muslimischen Glaubens, Taten immer stärker auch in den letzten Wochen und Monaten gegen Menschen, die sich politisch für unser Gemeinwohl in diesem Lande engagieren, aber auch Journalistinnen, Journalisten, alle die, die für die Freiheit stehen, sind davon nicht ausgenommen. Es ist festzustellen, dass wir eine neue Qualität und auch eine neue Dynamik an dieser Stelle haben. Und ja, deshalb ist es gut, wenn bei diesem Antrag die SPD formuliert, mit aller Macht unsere Verfassung schützen. Genau das ist unser Auftrag. Und die Klarheit, für die wir auch für die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden stehen, heißt deshalb, wir bleiben wehrhaft, meine Damen, meine Herren. Wir bleiben wehrhaft. Ich habe vor wenigen Tagen den Verfassungsschutzbericht 2023 vorgestellt. Er kennt alle Formen des Extremismus. Er kennt auch die Beschreibung des Linksextremismus und seine Herausforderungen in unserer Gesellschaft, genauso wie religiösen Fanatismus. Er kennt aber auch 2 Schwerpunkte. Und dort, wo es besonders Schwerpunkte gibt, muss besonders hingeschaut werden. Und das ist ganz klar auch bei uns in diesem Bundesland, der Rechtsextremismus, und es ist der Islamismus. Wir reden nicht nur über bekannte rechtsextremistische Strukturen, also von denen, die sich als Verfassungsfeinde zusammenrotten, um am Ende diese Verfassung abschaffen zu wollen mit aggressiver Grundhaltung. Nein, wir reden auch immer mehr über die Vermischung zwischen dem, was auch hier im Parlament an Vertreterinnen und Vertretern der AfD sitzt, mit offen rechtsextremistisch agierenden Personen und auch Positionen. Die Radikalisierung der AfD, sie setzt sich auch in Rheinland-Pfalz fort. Einen gemäßigten Flügel kann man nicht mehr erkennen. Insofern ist es wichtig, dass dieser Verfassungsschutz auch genau dorthin schaut, wo sich immer schwerer Grenzziehungen möglich machen und wo auch die Beteiligten sich gar keine Mühe mehr geben, Stichwort Zentrum für Rheinhessen, überhaupt noch Grenzen ziehen zu wollen. Und deshalb ist es gut, dass uns das Oberverwaltungsgericht in Münster den Rücken gestärkt hat, dass der Verfassungsschutz in Deutschland die AfD als Gesamtpartei als Verdachtsfall betrachten kann, denn es ist notwendig,